Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Die Stimme wurde aus Sicherheitsgründen verfremdet.
Wir haben jetzt einen besonderen Gast. Und ihr wisst wahrscheinlich, dass jemanden zu haben, der aus Nordkorea kommt, dass das immer etwas bedeutet von Schmerz, von Leid, von Dunkelheit und gleichzeitig von einem hellen Licht, wenn es ein Christ ist. Und wir haben heute hier Jung Jik und seinen Übersetzer. Und ganz herzlich ein Riesenapplaus für Jung Jik, dass er heute hier ist. Ja? Er ist einer der Christen, die außerhalb von Nordkorea Christ geworden sind und wieder zurück nach Nordkorea gegangen sind, um das Evangelium weiterzugeben. Das ist unfassbar. Und vielleicht ergänze ich noch, er hat Gefangenenlager erlebt und überlebt. Und dank der Gnade Gottes ist er heute hier. Und wir wollen von ihm jetzt etwas mehr erfahren über die Situation in Nordkorea, was dort geschieht. Und dass wir noch gezielter beten können. Und ich möchte zuerst fragen etwas über die junge Generation. Es gibt ja einen Kampf um die Herzen der Kinder und besonders auch in Nordkorea. Und wie sieht es eigentlich aus mit der jungen Generation? Wie geht es der jungen Generation, den Kindern und Jugendlichen?
Nach meiner Ansicht kann die heutige junge Generation das Evangelium schneller annehmen und es verinnerlichen. Sie haben gesehen, dass auch der so vergötterte Führer von ihnen, Kim Il-sung, wie andere Menschen auch, sterben. Die jungen Menschen kommen mehr und mehr mit der südkoreanischen Kultur und auch mit Jesus in Berührung, indem sie heimlich südkoreanische Filme, K-Dramas und Dokumentationen auf USB-Sticks anschauen können. In diesen USB-Sticks werden komplette Bibeln und ganz viele Inhalte christlichen Ursprungs auch mit rein verpackt und sie werden per Ballon von Südkorea nach Nordkorea geschickt.
Nun gibt es ja in Nordkorea auch eine sogenannte Sippenhaft. Das heißt, wenn eine Person während ihres Glaubens an Jesus Christus jetzt festgenommen wird, bedeutet das letztendlich, dass die ganze Familie mit angeklagt wird. Wie sieht das aus?
Die sich zu Jesus bekennende Person, die wird meist erschossen. Und die ganze Familie wird aufgrund kollektiver Verantwortung in ein abgelegenes Bergdorf oder gar in ein Arbeitslager verbannt.
Ich war auch vor längerer Zeit im Land gewesen und ich habe vor den Statuen gestanden. Und es ist ja so, dass das ja selbsternannte Götter sind, die dort sind. Es gibt da einen regelrechten Götzendienst. Und ich habe gesehen, wie Menschen sich vor den Statuen verneigen mussten, wie damals Nebukadnezar. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was das bedeutet letztendlich, sich vor Statuen verneigen zu müssen?
Kim Il-sung ließ die Nordkoreaner von klein auf einer Gehirnwäsche unterziehen und er stellte sich Gott gleich. Und so grüßten selbst die kleinen Kinder, bevor sie etwas aßen, die Person, die Statue, das Porträt, vor dem sie standen, mit den Worten: Danke, Vater, großer Führer. Aber mittlerweile sind solche Vorstellungen bei den Jüngeren wahrscheinlich verschwunden. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie erkannt haben, dass Kim Il-sung kein Gott ist.
Nun haben wir ein großes Gebetsmovement hier in Deutschland. Über 6.300 Beter. Ich glaube, einige von euch sind auch wahrscheinlich heute hier mit dabei, die regelmäßig für Nordkorea beten. Und ein Thema, was ja dort besonders die große Herausforderung ist, wie kann man in einem solchen Land, was so engmaschig überwacht wird, wo überall Geheimdienst ist, wo überall Misstrauen gesät wird, wie kann man da das Evangelium weitergeben? Wie wird in Nordkorea evangelisiert?
In einer an Nordkorea grenzenden Region Chinas gibt es eine von ethischen Koreanern, sogenannte Joseon, gegründete Kirche. Und deren Hauptaufgabe ist die Verkündigung des Evangeliums an Menschen, die aus Nordkorea nach China geflohen sind. Wenn nordkoreanische Schleuser ihr Leben Jesus übergeben, werden sie im christlichen Glauben und der Bibel geschult. Und wenn sie dann von China zurück nach Nordkorea reisen, werfen sie die Bibeln an den Straßenrand. Und wenn Vorbeigehende die Bibel lesen, um zu sehen, was für ein Buch es sich handelt, lesen sie quasi so das Evangelium. Und wenn sie es einmal nicht verstehen, zweimal nicht verstehen, lesen sie es wieder, bis sie es verstehen, und so wird das Evangelium weitergetragen. Sie machen es auf diese Weise, weil sie den Menschen in Nordkorea grundsätzlich nicht vertrauen können. Die direkte Verkündigung des Evangeliums bedroht ihr eigenes Leben, und deshalb verbreiten sie es auf diese Art und Weise, dass sie die Bibeln an die Straßenränder auslegen, weil sie so nicht direkt die Bibel übergeben haben. Da aber nun überall Stacheldrahtzäune und Landminen errichtet wurden, können die Schmuggler das jetzt nicht mehr tun. Im Jahre ungefähr 77 war es, dass die Menschen, die in der Nähe der südkoreanischen Grenze lebten, zwangsläufig auch stark von Südkorea beeinflusst wurden. Und deshalb siedelte die nordkoreanische Regierung diese Menschen zwangsweise um ins Landesinnere. Und sie hatten die Gefahr erkannt und wollten sie so bannen. Und das geschah plötzlich und ohne Vorwarnung. Da sie hastig packen mussten, ganz plötzlich, und die Häuser von heute auf morgen verlassen mussten, haben sie auch einige Dinge zurückgelassen. Und es wurde auch eine Bibel darin gefunden. Und dies belegt auch gleichzeitig, dass in dieser Gegend auch Christen leben. Und zwar nicht nur in diesem Haus. Und tatsächlich hatte sich das Evangelium in dieser Region vor dem Koreakrieg auch stark verbreitet gehabt. Obwohl das Oberhaupt dieses Hauses, wo die Bibel gefunden wurde, in ein Gefangenenlager gebracht wurde, scheiterte der Plan der nordkoreanischen Regierung. Denn was passierte war, dass die Bewohner nach der Umsiedlung ins Landesinnere selbst dieses Evangelium weiter verbreiten konnten und den dort lebenden Menschen. Und Gottes Wirken ist so wahrlich geheimnisvoll und überraschend. So wird Gottes Evangelium weiter verbreitet.
Was auch zeigt, es gibt keine geschlossenen Türen für das Evangelium. Selbst Nordkorea und selbst der Geheimdienst und alle Maßnahmen, die gemacht werden, sind letztendlich nicht erfolgreich, um das Wort Gottes, das Evangelium, zu bremsen. Es ist ja auch immer wieder spannend. Ich weiß, dass viele Menschen aus Nordkorea sich wünschen, dass irgendwann eine Wiedervereinigung kommt mit Südkorea. Und das war auch damals immer wieder ein Thema gewesen. Viele beten auch dafür, für diese Wiedervereinigung. Wie siehst du die Möglichkeiten einer Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea? Denn wir haben in Deutschland, haben wir es erlebt und wir haben es nicht für möglich gehalten. Viele haben es nicht für möglich gehalten. Wie siehst du das?
Durch eure Gebete wurde Deutschland wieder vereinigt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch durch eure Gebete auch Nord- und Südkorea wieder vereinigt werden kann. Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Und er wird Nordkorea bald wieder vereinigen. Und außerdem hat Gott verheißen, dass er diejenigen, die Götzen dienen, bis ins dritte Glied, in die dritte Generation bestrafen wird. Und Kim Jong-un gehört zu dieser dritten Generation. Und dieser Kim Jong-un führt einen verzweifelten Kampf, indem er beispielsweise alle Straßen im Industriegebiet Kaesong und sogar das Verbindungsbüro sprengen ließ. Und aus all diesen und noch vielen weiteren Gründen glaube ich, dass die Ära Kim Jong-un fast vorbei ist. Und durch Gottes Ruf, und wenn wir ein wenig mehr uns hineingeben, wird Gott auch das erhören. Ich glaube an die Gebetskraft, die auch Ostdeutschland und Westdeutschland zusammengeführt hat, zu einem einheitlichen Deutschland. Ich bitte um euer Gebet, dass Nordkorea und Südkorea wieder vereint werden.
Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin